Apropos Musik mit Johannes Leopold Mayer.
Herzlich willkommen. Seit ich mich mit Herrn Dr. Wahid Kademissak für die heutige Sendung unterhalten habe und einmal zugeschaut habe, weiß ich zumindest, was Palmieren heißt. Das heißt, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es diesen Ausdruck gibt. Den gebrauchen nämlich die Magier, die Kartenzauberer oder Salonmagier, wie man es schön ausdrückt. Ja, und Dr. Wahid Kademissak, der ist nicht nur, natürlich auch vor allem, Geiger und Konzertmeister beim Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Er ist auch ein begnadeter Salonmagier, der mit Karten verblüffen kann. Was lag näher, als dass er ein großes wissenschaftliches und trotzdem ganz köstlich zu lesendes Buch über das Wesen der Virtuosität in der Magie und im Geigenspiel geschrieben hat. Und da gab es auch zwei tolle Vergleiche, die Persönlichkeiten, um die es geht, die haben beide mit Wien zu tun, nämlich der Niccolò Paganini, der während seines Aufenthaltes als konzertierender Geiger in Wien unter anderem kritisiert worden ist, immer sehr positiv, vom Johann Nepomuk Hofzinser, selber Geiger und Staatsbeamter und Salonmagier. Und so hat er komponiert. Herr Dr. Wahid Kademissak, für Sie trifft das irgendwie ganz gut zusammen, dass Virtuosität sowohl ein Phänomen des Musizierens als auch des Zauberns ist. Sie sind Geiger und Konzertmeister beim Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Sie sind aber auch ein Salonmagier.
Vielen Dank für das Kompliment. Also als Geiger ist man ja mit der Auseinandersetzung mit Virtuosität eigentlich sein Leben lang beschäftigt. Und speziell die Begegnung mit Niccolò Paganini bringt natürlich diese Komponente auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und Virtuosität hat immer diese zweischneidige Komponente auf der einen Seite im 19. Jahrhundert als etwas, was an die Spitze der artistischen Präsentation getrieben wurde, auf der anderen Seite als Grundvoraussetzung, überhaupt ein Kunstwerk auf die Bühne zu bringen. Die Zauberkunst an sich hat mich zusätzlich zur Virtuosität in der Musik immer fasziniert. Und spätestens nachdem ich von Robert Schumann gelesen hatte, wie er Paganini als italienischen Magier bezeichnet, wusste ich, es ist mehr daran als nur das Wortspiel, diese Verbindung der Virtuosität in der Musik und der Zauberkunst.
Ich habe Sie als Salonmagier bezeichnet. Das ist ja in der Tat eine bestimmte Art und Weise des Zauberns. Da braucht man auch eigentlich fast gar nichts. Und wenn man Ihnen zuschaut, Sie brauchen eigentlich auch wenig. Keine Maschinerie, wo man eventuell wen verschwinden lassen kann. Das ist eine sehr intime Kunst.
Mich hat es immer interessiert, was wir durch Üben mit den Händen allein erreichen können. Welche Art von Verblüffung und Illusion hier erzeugt werden kann. Als Geiger verbringt man natürlich seit seiner Kindheit unzählige Stunden damit zu üben. Und die Zauberkunst an sich hat auf mich genauso eine Faszination ausgeübt wie auf viele, viele andere Menschen. Insbesondere hat es mich interessiert, ohne große Hilfsmittel, was für Kunststücke hier möglich sind. Und in meinen Programmen, die sich viel und oftmals rund um das Thema Virtuosität drehen, lasse ich also so manches Zauberkunststück als Überraschung einfließen, um auch zu demonstrieren, welche Verbindungen hier herrschen zwischen diesen beiden Genres. In der Zauberkunst das Thema des Rhythmus, das Thema des Tempos und das Thema der Inszenierung. Auf der anderen Seite, bei den virtuosen Geigenstücken, die ich spiele, sind sehr, sehr viele ähnliche Dinge, die hier zum Tragen kommen. Also auch zum Beispiel die Frage der Beschleunigung, der Verlangsamung, sodass eine lyrische Passage wirklich die Wirkung erreicht und dann die virtuose Passage dementsprechend danach umso spannender wirkt.
Sie haben in Ihrem Buch eine interessante Gegenüberstellung gemacht von zwei Persönlichkeiten. Niccolò Paganini, den kennt ja jeder, der Teufelsgeiger oder der Magier, wie Sie es schon gesagt haben. Und dann in der Tat einen berühmten Magier seiner Zeit, ein Österreicher, der Johann Nepomuk Hofzinser. Beide waren Zeitgenossen. Hofzinser hat Kritiken geschrieben über die Konzerte des Paganini in Wien. Er war also ein gebildeter Musiker. Und er war ein hochberühmter Salonmagier.
Diese Gegenüberstellung dieser beiden Persönlichkeiten ist für mich etwas sehr Spannendes gewesen. Niccolò Paganini als der berühmte Begründer eigentlich unserer vielfältigen Violintechnik. Und auf der anderen Seite sein Pendant, der Wiener Johann Nepomuk Hofzinser, der ebenfalls heute so eine Stellung wie Paganini für die Musik, in dem Fall für die Zauberkunst, einnimmt. Hofzinser war jemand, der als Begründer der sogenannten Salonmagie heute groß gewürdigt wird. Als ich von einer Verbindung dieser beiden Figuren hörte, also dass der junge Hofzinser in den Konzerten von Paganini saß und mindestens 8 von ihnen erlebte und darüber auch Rezensionen schrieb, war für mich eigentlich der Entschluss gefasst, ich muss diesem Thema, das für mich so eine große Leidenschaft hat, in fundierter Form nachgehen und dies auch in eine Buchform bringen.
Nun ist dieser Johann Nepomuk Hofzinser wie gut als Musiker gewesen. Es gibt ja auch eine Komposition von ihm, einen Walzer, den er immerhin dem Ferdinand Raimund gewidmet hat. Ist das Musik, die darauf schließen lässt, der gute Herr Johann Nepomuk hat auch ganz gut Geige spielen können und er wusste, was er schreibt, wenn er Paganini beschreibt?
Also wenn man die Rezensionen von ihm über Paganini liest, dann liest man daraus einen fachkundlichen Hintergrund, was die Geigentechnik betrifft. Er deckt quasi so manches Geheimnis unter Anführungszeichen auf, das der Paganini mit seinem Violinspiel präsentierte. Der Mann musste in seiner Kindheit speziell und in seiner frühen Jugend sehr, sehr gut Geige gespielt haben. Thank you.
Musik eines hochgebildeten Dilettanten, und das hat in der Biedermeierzeit nichts Anrüchiges an sich, sondern war eher ein Ehrentitel für einen nicht berufsmäßigen Musiker, der aber doch ein ganz, ganz hohes Niveau gehabt hat. Und das war beim geigenden Johann Nepomuk Hofzinser der Fall, auch beim Zaubernden. Da war er ja auch kein Berufszauberer, sondern auch nur ein Dilettant. Im Hauptberuf war er Staatsbeamter des Kaisertums Österreich. Der Walzer von Hofzinser, dem Ferdinand Raimund gewidmet, wurde musiziert von Wahid Kadi-Misak, natürlich. An der Seite am Klavier war Veronika Trisco. Und jetzt, weil es natürlich jetzt notwendig ist, Musik von Niccolò Paganini. Sie haben manch verblüffende Phänomene aufgezeigt in Ihrem Buch, wo man sagt, auch bei Paganini, ah, so ist es, und vielleicht ist es gar nicht so schwer, es muss nur einmal jemand draufgekommen sein. Wenn man das weiß, ist es eigentlich zwar wahnsinnig verblüffend, aber so schwer ist es gar nicht, man muss es halt einfach einmal nur probieren.
Richtig, also ein Beispiel, welches sich oftmals in der Wissenschaft auch zeigt. Es muss eine Vision sein, was denn vermittelt werden soll. Und die Schritte dahin, wie das zu realisieren ist, die sind dann eigentlich die Knochenarbeit und auch der kreative Prozess, der dann folgt. Und bei Paganini war dies sicherlich seine Genialität, dass er Illusionen vollführte mit seinem musikalischen Können. Sei es zum Beispiel eben die Flageoletti, und es gibt dieses wunderbar erhaltene Dokument, das Paganini selbst als sein Geheimnis betitelt, wo er beschreibt, wie er also Flageoletti in Doppelgriffen über alle Tonarten durchspielt. Und sogar Flageoletti spielt, die auf der Geige eigentlich gar nicht möglich sind, sondern die durch einen gewissen Fingerdruck als Illusion erzeugt werden.
Nun spielt bei Paganini das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Der Teufelsgeiger, der Magier, der im Gefängnis auf der G-Seite spielt, weil er seine Freundin umgebracht hat, der in der Tat eine Freundin mitbringt nach Wien zu den Konzerten, die als Sängerin auftritt, wie gut oder wie schlecht, ist aus den Kritiken nicht genau zu erfahren, denn einmal sagt man, sie ist ganz gut, und einmal, naja, die verlässt ihn aber dann während dieser Zeit und lässt ihn mit dem Kind allein und so weiter. Also da passieren einfach Geschichten rundherum. Der Hofzinser hat das offensichtlich nicht notwendig gehabt.
Ja, die Persönlichkeit der beiden war doch eine grundverschiedene. Niccolò Paganini, mit dem sich das Zusammenleben wahrscheinlich auch nicht sehr einfach gestaltete. Ja. Aber die Inszenierung seiner Person, diese ganze Aura des Teufelsgeigers, und das geht ja so weit, dass wir Tagebucheintragungen finden, wo Menschen tatsächlich geschrieben haben, sie sehen einen Teufelsschweif hinter dem Frack Paganinis hervorblitzen. Oder wir kennen das Gedicht von Franz Grillparzer, wo er Paganini als Mörder am eigenen Ich bezeichnet. Eine schaurige Gestalt beschrieben wird. Diese Inszenierung hat Paganini marketingtechnisch sicher zu einem großen Teil geholfen und damit hat er sicher auch bewusst auch gespielt. Aber gleichzeitig ist ihm das ja im Laufe seines Lebens immer mehr und mehr auch zur Belastung und auch zur reellen Bedrohung geworden. Und insofern war er 1828, als er nach Wien kam, auf seiner ersten Auslandsreise bemüht, diesen Gerüchten entgegenzuwirken und veröffentlichte einen Brief seiner Mutter in einer österreichischen Tageszeitung, um zu belegen, dass er nicht vom Teufel abstammte, sondern eine leibliche Mutter hatte. Nun, der Haken am Ganzen ist, wir wissen heute, dass seine Mutter weder lesen noch schreiben konnte. Bei Hofzinser wiederum stellt sich die Persönlichkeit als eine sehr, sehr ausgeglichene und ruhige Persönlichkeit dar. Und Hofzinser war jemand, der auch seine Geheimnisse ruhig weitergab. Seine Zaubergeheimnisse, wenn er das Gefühl hatte, jemand anderer war ernsthaft interessiert, die Kunstfertigkeit der Zauberkunst zu erlernen.
Bei Hofzinser finden wir oft auch die Bemerkung bei der Vorführung seiner Kunststücke, dass er ohne viel Maschinerie auskommt. Damals gab es ja auch so Zaubermaschinen, die sehr berühmt waren, die auch dann irgendwann einmal entlarvt wurden, der berühmte Schachtürke zum Beispiel. Das hat aber offensichtlich die Leute letztendlich weniger fasziniert als das, was der Hofzinser nur mit seinen zwei Händen gemacht hat.
Ja, er bezeichnet die Hände als eigentlich das magischste Werkzeug und es spricht für ihn, dass er, da er ja die Violine lernte als Kind, dass er hier die Fingerfertigkeit und die Kunst, auf der Bühne zu stehen, mit dem Lampenfieber auch umzugehen, dass er all diese Elemente sicherlich von seiner Musikausübung dann auf die Zauberkunst übertragen konnte. Insofern ist es für mich eine sehr, sehr sympathische Herangehensweise, auf das Wesentliche sich zu beschränken. Natürlich war das eine Zeit, wo es en vogue war, riesige Maschinerien auf die Theaterbühnen zu bringen, Zauberkunststücke wie eben den sogenannten Schachtürken, den Schachcomputer der damaligen Zeit vorzuführen. All diesen Dingen brachte jemand wie Hofzinser eigentlich ein Pendant gegenüber, indem er sich rein auf seine Hände und seine Fingerfertigkeit konzentrierte. Thank you.
Die Konzentration scheint ja in beiden Fällen, nämlich bei Hofzinser und bei Paganini, etwas gewesen zu sein, was die Leute auch ziemlich frappiert hat. Sie beschreiben auch ein Konzert, wo der Paganini irgendwie das Gedächtnis plötzlich verloren hat, aber er hat nicht gleichsam die Kontenance verloren, sondern er hat einfach dem Orchester zu verstehen gegeben, jetzt ist es aus. Das gehört aber dann offensichtlich auch dazu, diese absolute Sicherheit in dem, was man tut, auch wenn man weiß, jetzt hat man irgendwas falsch gemacht.
Ja, die Kunst der Improvisation ist etwas, was ja alle Kunstrichtungen auf der Bühne auch benötigen und auch auszeichnen. Bei Paganini ist es bemerkenswert, dass er einer der allerersten war, der ein ganzes Konzert auswendig spielte. Die Fülle an Konzerten, die er spielte, seine mentale Stärke muss doch eine bemerkenswerte gewesen sein. Und gerade in diesem Kontext ist die Beschreibung und der Bericht für mich sehr spannend zu sehen, dass jemandem wie ihm auch ein kurzer Lapsus passiert ist in einem Konzert in Wien und er aber trotzdem zu einem improvisierten Ende mit dem Orchester finden konnte. In der Zauberkunst bei Hofzinser nimmt die Improvisation sicherlich auch einen ganz großen Stellenwert ein, da ein Kunststück oft variiert werden muss, je nach den äußerlichen Gegebenheiten.
Thank you. Der dritte Satz aus dem Grand Concerto von Niccolò Paganini, musiziert von Ingolf Turban und dem WDR-Rundfunkorchester Köln unter Lior Champagnat. Es waren aber natürlich nicht nur die virtuosen Passagen, die Paganini so beliebt und so bewundert gemacht haben, sondern es sind vor allem auch seine schönen Töne gewesen, die Art und Weise, langsam zu spielen, gleichsam auf dem Instrument zu singen, wie wir es gleich hören werden bei den Erläuterungen meines heutigen Gesprächspartners Dr. Wahid Kademisak. Und wir hören demnach in derselben Aufnahme wie vorhin aus demselben Konzert, auch diesem Grand Concerto, den langsamen Satz Adagio. Und das ist wirklich singende Musik und so sollte sie auch wahrgenommen werden. Der Paganini hat sich ja in Wien sogar operieren lassen, weil er so Schmerzen gehabt hat.
Paganini war, wie er nach Wien kam, 1828, 45 Jahre alt. Und das war seine erste Reise außerhalb seiner Heimat Italien. Er hatte ständige Kieferprobleme, er hatte Unterleibsschmerzen und er suchte in Wien auch unterschiedliche Ärzte auf. Er muss also ein schmerzgeprüfter Mann gewesen sein, was für mich auch ganz treffend beschreibt, wieso er so eine unter Anführungszeichen teuflische Ausstrahlung auf der Bühne hatte. Er war einfach ein schwerkranker Mann, dem man auch alle Zähne rausoperiert hatte und insofern auch sein Gesicht doch in einer gewissen Art und Weise eine besondere Form angenommen hatte.
Kann man eigentlich heute die Faszination von Paganinis Spiel noch nachvollziehen? Immerhin, der Schubert hat sogar einen Freund eingeladen, das musst du dir anhören. Und Rossini sagt einmal, er hat dreimal in seinem Leben geweint. Das war bei seiner ersten Oper, die durchgefallen ist. Einmal wie ein gefüllter Truthahn vom Boden ins Wasser gefallen ist. Und das dritte Mal, als er Paganini spielen gehört hat. Also das sind doch immerhin Zeugnisse, die man ernst nehmen muss. Kann man das heute noch nachvollziehen?
Das ist für mich als Geiger immer eine spannende Frage gewesen. Wie hat Paganini wirklich gespielt? War er so gut, wie wir das in den vielen Zeitungen lesen? Oder war er ein guter Schauspieler und guter Charlatan, der sich gut inszenieren konnte? Für mich hat sich die Antwort in den vielen Beschreibungen der Geiger seiner Zeit gefunden. Also wenn wir lesen, dass ein junger Henri Vieuxtemps, der tatsächlich ein Wunderkind war, beschreibt, wie er im Konzert von Paganini saß, wie elektrisiert da saß, dann muss dieses Spiel von Paganini tatsächlich eine überwältigende Wirkung gehabt haben. Und zwar nicht nur auf Laien, sondern auch auf einen arrivierten jungen Virtuosen wie Vieuxtemps.
Wobei es ja gar nicht nur um die Virtuosität im schnellen Setzen geht, sondern er muss ja auch einen unglaublich schönen Ton gehabt haben bei langsamen Sätzen.
Richtig, also das Zitat von Franz Schubert, wo er schreibt nach dem Konzert von Paganini, er habe einen Engel singen hören, das zeigt für mich, welche auch lyrische Kunstfertigkeit Paganini gehabt haben muss.
Man im Vergleich jetzt auch für die Zauberkunst, vor allem auch für die des Johann Nepomuk Hofzinser, so etwas Ähnliches feststellen, dieses Abwechseln von dramatisch und lyrisch. Ist das in dieser Magie auch notwendig?
Also wenn man die Briefe Hofzinsers studiert, dann kommt man drauf, wie viele musikalische Begriffe er in seiner Zauberkunst verwendet. Erstens spricht er auf technischer Ebene, wo er sagt, die Kunststücke müssen wie Perlen auf einer Schnur hintereinander schön ablaufen können. Auf der anderen Seite gibt er der Bedeutung von Pausen einen ganz großen Raum ein. Das heißt, genug Ruhe, genug Zeit zu geben, damit das Kunstwerk auch wirken kann. Und da ist die Parallele zu Paganini auf jeden Fall gegeben. Denn Niccolò Paganini war auch jemand, der ganz bewusst zwischen den schnellen, virtuosen Passagen variierte, um dann auch eine lyrische und zu Herzen gehende Phrase zu positionieren. Bei Hofzinser, dem Zauberkünstler, war auch das ein ähnliches Element, wo er dem Publikum diese verblüffenden Momente auch gemeinsam mit emotionalen Komponenten verknüpfte.
Welche Rolle spielt in beiden Fällen die Illusion? Sie haben selbst schon gesagt, auch bei Paganini gibt es das Phänomen der Illusion, dass man jetzt aufgrund der Dokumente vielleicht ein bisschen durchschaut, aber hören tut man ja wahrscheinlich immer noch, dass es so ist, auch wenn man es vielleicht weiß. Auch beim Zaubern weiß man, naja, zaubern kann man nicht, man kann eine Illusion hervorrufen, aber es ist trotzdem Zaubern. Also wie ist das mit der Illusion?
Die Illusion ist ja etwas, womit die Zauberkunst als erstes in Verbindung gebracht wird. Aber wenn wir die Musik auch in dieser Hinsicht untersuchen, beziehungsweise das Erleben von Musik, das Konzert, dann kommen wir drauf, dass unser emotionales Empfinden von so vielen Dingen abhängt. Wir erleben ja ein Konzert mit allen Sinnen. Das sind also natürlich die Ohren zuallererst, aber eigentlich erleben wir die Sinne genauso, wie nehmen wir ein Konzert wahr. Und das sind Elemente, und das wusste Paganini sicher auch ganz, ganz bewusst. Wie ließ er die Spannung überhaupt vor seinem Auftritt entstehen. Es gibt Berichte, wo in England der Vorhang mit einem Trommelwirbel aufging, bevor Paganini auf die Bühne ging. Wir wissen, dass die Konzerte oftmals zu Mittag stattfanden und Paganini das Tageslicht abschirmen und den Saal künstlich erleuchten ließ, damit hier eine besondere Atmosphäre aufkommen konnte. Also all diese Elemente spielen sicher auch mit, wie wir dann ein Konzert erleben. In der Zauberkunst ist das Element der Illusion tatsächlich, dass ja etwas Übersinnliches, etwas Übermenschliches gespielt wird. Und das ist dann wahrscheinlich meiner Meinung nach der Hauptunterschied zwischen der Virtuosität in der Musik und in der Magie. So sagt Beethoven, von Herzen muss es kommen, dass es zu Herzen geht. Im Konzert selbst, wenn ich als Geiger spiele und wirklich dieses Werk, das ich gerade interpretiere, mit vollem Herzen interpretieren kann, dann hat das Werk auch eine Wirkung auf mich. Wenn ein Zauberkunststück präsentiert wird, muss der Zauberkünstler immer auch gleichzeitig der Schauspieler bleiben. Denn er muss ja das Werk, er muss die Illusion beim Publikum erzeugen. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied, den ich sehen würde.
Hofzinser eigentlich auch mit Licht gearbeitet. Wenn man im Salon sitzt, das muss man sich auch so vorstellen, die biedermeierlichen Salons, die war ja nicht besonders groß. Das heißt, man ist ihm ja ziemlich ans Fell gerückt.
Es zeichnete Hofzinser aus, dass er seine Salons hell erleuchten ließ, um hier auf jeden Fall Transparenz zu zeigen und dass die Leute wirklich ganz genau auf seine Hände schauen konnten, was in der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes war.
Wie sehen Sie heute als Virtuose des Geigens und als Virtuose des illusionistischen Zauberns, diese beiden biedermeierlichen Menschen, ist das für Sie auch in Ihrer Berufsausübung als Geiger und in Ihrem Zaubern heute noch etwas, wo man sagt, das ist vorbildhaft irgendwie?
Für mich ist es immer spannend, historische Persönlichkeiten zu sehen und über sie zu forschen, die eine Vorreiterrolle spielten. Denn wenn jemand so eine Art Vision entwickeln kann, dass 200 Jahre später man noch immer sich darauf berufen kann, was da geschehen ist, so zeigt das für mich eine besondere kreative Kraft.
Paganini habe ich Sie schon spielen gehört. Habe ich Sie auch schon Hofzinser zaubern gesehen? Oder ist es schwierig, diese Dinge nachzumachen?
Es gibt genaue Überlieferungen von Zauberkunststücken von Hofzinser. Ich verwende auch einige Elemente von Zauberkunststücken von Hofzinser, aber ich adaptiere sie ein bisschen passend für die heutige Zeit. Das Element der Interpretation kommt nicht nur in der Musik, sondern in dem Fall auch in der Zauberkunst zum Tragen.
Und Ihre Frau haben Sie noch nicht verschwinden lassen?
Meine Frau habe ich hoffentlich verzaubert, deswegen hat sie mich geheiratet.
Gesangvolle, langsame Musik von Paganini, die genauso fasziniert hat zu ihrer Zeit wie das virtuose Spiel. Das Buch von Dr. Wahid Kadim-Misak, der mein Gesprächspartner gewesen ist, Virtuosität in Musik und Magie, Niccolò Paganini und Johann Nepomuk Hofzinser. Herausgegeben wurde dieses Buch in der Musikuniversität in Wien durch Cornelia Sabo-Knotig und die ist jetzt meine Gesprächspartnerin. Sie ist zuständig für die von der Universität betreute Serie Musikkontext. Und jetzt lassen wir wiederum Wahid Kadim-Misak musizieren, und zwar gemeinsam mit seiner Schwester Martha. Und wir hören zwei Sätze aus dem Konzert für zwei Solovioline ohne Orchester von Werner Pirchner.
Thank you.
Frau Professor Dr. Sawo-Gnotik, das Buch von Wahid Kadim-Wissak ist in Ihrer Reihe Musikkontext erschienen. Was hat denn die Musikwissenschaft für ein Interesse an der Gegenüberstellung von Virtuosität in der Magie und in der Geigenspielerei?
Das Allergrößte könnte man jetzt einmal salopp sagen, denn einerseits ist das ja auch ein Kapitel Musikgeschichte Wiens aus dem 19. Jahrhundert, das viel zu wenig aufgearbeitet ist. Also da gäbe es ja noch ganz viele Themata, die man aufarbeiten könnte. Hofzinser ist bekannt, aber nicht unbedingt in musikwissenschaftlichen Kreisen. Und die magischen Kreise wiederum wissen weniger über den Paganini-Kult. Das ist also mal schon ein gutes Zusammentreffen. Darüber hinaus aber geht es bei diesem Thema ja eigentlich auch um etwas Aktuelles. Denn Virtuosität spielt ja bis zum heutigen Tag eine nicht zu unterschätzende Rolle, auch im Musikbetrieb. Und wenn man jetzt die gemeinsamen Wurzeln, die Verwandtschaft von Magie und Musik betrachtet, und das tut der Autor ja auch aus eigener Begabung am Ende dieses Buches, dann kommt man drauf, wie viel symbolische Bedeutungen, wie viel Faszinosum beide, wenn man so will, Künste miteinander gemeinsam haben. Es zeigt wiederum, wie eng eigentlich musikhistorische Forschung und Praxis zusammenhängen bis auf den heutigen Tag und wie sinnvoll es ist, daher auch eine praxisbezogene musikhistorische Forschung zu machen. Und da ist der Autor ja wirklich ein exemplarischer Fall und das Buch gleichzeitig auch ein Exempel. In der Person Hofzinsers hat man eine typische Figur, wie man sie auch noch bis weit ins 20. Jahrhundert hineinfindet. Also die Figur eines Sektionschefs, der dann auch noch aushilfsweise substituiert im Staatsopernorchester, gibt es ja sogar noch dem Leben nachgezeichnet bei Toderer. Diese Tradition gab es wirklich lange, nämlich so lange, als es bildungsbürgerlich en vogue war, Kunstmusik zu betreiben und sich dann eben praktisch und als Publikum dabei zu engagieren. Da sind wir natürlich jetzt in einer Zeit inzwischen, wo das einfach nicht mehr so ist. Die kulturelle Praxis der trendsetzenden Schichten ist eine andere geworden. Was mich bei dieser Magie und Musik besonders fasziniert hat, war natürlich die Einsicht, wie sehr die rein physiologische Verwandtschaft dazu führt, dass das eine das andere befruchten kann. Also sprich, jemand, der gut Geige spielen kann, kann vermutlich diese Kartentricks besser ausführen und umgekehrt. Und so schildert das ja auch der Autor, kann jemand, der diese Kartentricks einstudiert, dann besser Paganini spielen.
Sie selbst sind ja Cellistin und Sie betreiben das auch. Sie haben auch Wahid Kadim-Wissak schon zaubern gesehen. Jetzt, wenn man Ihren Satz aufgreift, Sie als Cellistin, haben Sie Tricks durchschaut?
Nein, habe ich nicht, weil ich bin nicht nur Cellistin, sondern auch Brillenträgerin. Also insofern ein bisschen langsamer beim Schauen vielleicht. Andererseits geht es mir auch nicht darum, ums Durchschauen. Also ich setze mich ja in so eine Vorführung mit großen, staunenden Kinderaugen.
Sie lassen sich verzaubern?
Genau, ich lasse mich verzaubern und das gerne, sowohl von der Musik als auch von den Kartentricks. Thank you.
Wahid und Marta Kadinisak mit zwei Sätzen aus Werner Birchners Konzert für zwei Solovioline ohne Orchester. Und die Gesprächspartnerin zum Schluss war Universitätsprofessorin Dr. Cornelia Sabo-Knotig von der Musikuniversität in Wien, die die Reihe Musikkontext betreut. In dieser Serie ist das Buch von Wahid Kadinisak Virtuosität in Musik und Magie, Niccolò Paganini und Johann Nepomuk Hofzinser herausgekommen, verlegt beim Verlag Holitzer. Ja, wenn Sie Wahid Kadinisak beim Zaubern zuhören und beim Geigen zuschauen wollen und umgekehrt natürlich auch, denn da gibt es in beiden Fällen viel zu hören und zu sehen, auch beim Zaubern, aber vielleicht ist das ja schon wieder das Illusionistische, dass man beim Zaubern mehr zuhört und nicht alles zu sehen. Aber ich kann da auch nichts verraten. Ich war niemals selbst auch perplex, wenn ich das alles sehe und höre. Am 21. Jänner um 16 Uhr im MUT im 2. Wiener Gemeindebezirk gibt es eine Vorführung. Und eine Weiterführung dieses Themas der Virtuosität im Radiokolleg ab nächster Woche, 23. Virtuosität im 19. Jahrhundert. Da geht es natürlich auch um Paganini und um Franz Liszt und was da sonst noch an Virtuosinnen und Virtuosen gekreucht und gefleucht ist. Für heute danken für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit meine Kollegin von der Technik, Sabine Heiner und Johannes Leopold Mayer. Auf Wiederhören.